Was bringt mir das? Ich habe diese Woche ein Schnäppchen gemacht, würde ich zumindest sagen. Wir haben ein Bett gekauft für eines unserer Kinder. Und natürlich stellt man sich da die Frage, was ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis? Lohnt sich das, das neu zu kaufen oder kriege ich es irgendwo günstiger gebraucht? In unserer Konsumgesellschaft ist die Frage, was bringt mir das, eine ganz legitime Frage und auch eine wichtige Frage manchmal, oder? Nicht jeder hat unendlich viel Geld und muss sich überlegen. Und deswegen war ich froh, wir haben echt ein Schnäppchen gemacht, ein cooles Bett zu einem günstigen Preis. Aber ich glaube, manchmal ist es auch interessant, wie denken wir eigentlich über Kirche? Manchmal habe ich so den Eindruck, Jesus, wenn ich die Leute frage, was hältst du denn von Jesus, dann sagen sie, ja klar, Jesus ist cool und Jesus, ja, von dem kann man was lernen oder vielleicht sogar, ja, den liebe ich, auf den höre ich, von dem lerne ich. Bei Jesus höre ich ganz viel ja, aber bei Kirche, da höre ich ganz oft, Moment, nein, vielleicht. Und die Frage ist ja heute Morgen nicht so sehr, was bringt mir Jesus, sondern ich will eigentlich eher so die Frage stellen, was bringt mir Kirche? Unsere Predigtreihe ist ja die Idee, dass wir uns über das Wir unterhalten, dass es sozusagen einen Rahmen eröffnet, dass wir darüber diskutieren und ins Gespräch kommen als Gemeinde oder auch als Interessierte. Was ist unser Auftrag? Wozu leben wir eigentlich? Wohin möchten wir? Was ist unsere Vision? Und ich habe damit letzten Sonntag schon angefangen, nächsten Sonntag geht es weiter, aber am Dienstag ist ein digitaler Gemeindeabend, wo ich dich dann auch noch herzlich einlade, dabei zu sein. Die Frage ist ja wirklich, wie sehen wir denn Kirche? Und nicht klar, auch bei der Kirche kann man die Frage stellen, was bringt mir das? Oder wir können die Frage stellen, ist die Kirche attraktiv? Ist sie zeitgemäß? Wie sehen die Räumlichkeiten aus? Welche Lieder werden da gesungen? Und all diese Fragen, ich glaube, die kommen uns. Aber ich frage mich, ist das die einzige Perspektive? Wenn ja, dann stecken wir einfach in einem Wettbewerb. Dann geht es darum, dass wir ein gutes Angebot machen. Dann ist Kirche sozusagen Dienstleister. Aber was wäre, wenn Kirche mehr ist? Was wäre, wenn Kirche nicht nur Sonntagmorgenprogramm ist, sondern viel mehr? Reduzieren wir Kirche nicht manchmal auf etwas, was sie gar nicht ist oder nicht im Kern ist? Was bringt mir das? Was ist, wenn Kirche mehr ist als religiöse Unterhaltung? Mehr als kulturelles Rahmenprogramm für Lebensabschnitte, Taufe, Hochzeit, Beerdigung. Was wenn Kirche mehr ist als nur der Besuch eines Gebäudes? Ihr wisst, wenn ich die Frage stelle, was bringt mir das, dann ist mir auf der einen Seite wichtig, dass ich in die Bibel schaue. Und wir haben das letztes Mal schon gemacht und ist noch nicht eingeschaltet, hier mein Presenter, genau. Da habe ich die Frage gestellt, warum braucht es uns noch? Und ich habe versucht aufzuzeigen, es geht ja nicht nur um das, was wir wollen, sondern ich habe versucht, uns mit hineinzunehmen in das Denken, hey, Jesus, Kirche verdankt sich Jesus. Jesus ist nicht einfach nur meins, sondern das hat was damit zu tun, dass Jesus noch was vorhat, dass Jesus ein Programm hat. Es geht in der Kirche auch nicht nur um die Kirche, sondern es geht um das, was Jesus möchte. Es geht im Kern um Jesus. Und in der Haltung predige ich auch heute Morgen. Wie du die Frage, was bringt mir das, beantwortest, kann ich nicht hier dir aufzwingen. Aber ich kann dir erzählen, was mir es bringt. Ich kann dir Einblick geben in mein Leben, in mein Denken, in mein Empfinden, in mein Verständnis. Ich kann dir versuchen aufzuzeigen, woher ich meine Antworten bekomme und wie ich das erlebe. Und ich lade dich ein Stück weit mit mir zu gehen. Ich verstehe mich nicht als Verkäufer, ich verstehe mich nicht als Marketingchef einer Organisation oder als Chefkommunikator, der möglichst dich jetzt überzeugen muss, dass das doch alles ganz viel bringt, sondern ich möchte dich einladen, selbst darüber nachzudenken, selbst eine Antwort zu geben. Warum braucht es uns noch? Ich möchte einsteigen mit dem Text, mit dem ich letzten Sonntag aufgehört habe. Matthäus 28, Vers 18 bis 20, da heißt es, Jesus trat auf sie zu, auf seine Jünger, die auch noch unsicher waren, und sagt zu ihnen, Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und das sollt ihr wissen, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Was mich von meiner Kindheit her beeindruckt hat beim Thema Kirche, war nicht nur das Vorbild meiner Eltern oder die Leute, mit denen ich zusammen in der Gemeinde unterwegs war, oder die Strukturen und das Programm, sondern ich habe irgendwie gemerkt, da sind Menschen im Auftrag Jesu unterwegs. Ich habe gemerkt, da steht ein lebendiger Gott dahinter, der uns in diese Welt sendet und der uns gebrauchen möchte. Und ich finde, dieser Text aus Matthäus 28, der zeigt etwas von dem Wert, dass das Leben von Menschen für Gott hat. Ich finde das so eindrücklich, dass Jesus seine Jünger beauftragt und ihnen sagt, hey, macht weiter, legt richtig los, verbreitet meine Botschaft, teilt das, was ich euch gesagt habe, mit anderen. Und Gemeinde ist der Ort, Kirche ist der Ort, die Gemeinschaft der Jünger ist der Ort, wo ich diesen Auftrag leben kann. Christsein war von Jesus her noch nie so gedacht, dass wir nur an persönlichen Glauben haben. Und ich habe das zum Glück von meiner Prägung und von meiner Geschichte her mitbekommen, dass es nicht nur um Jesus und mich geht oder um mich und Jesus, sondern auch um das, was Jesus mit mir vorhat. Ich habe das gespürt und gemerkt, dass Menschen für Jesus wichtig sind, dass er ihnen konkrete Aufgaben gibt und sie dazu gebraucht, um etwas in der Welt zu tun, was sie nicht einfach von sich selbst aus tun. Diese Vorstellung, dass wir einen Auftrag haben. Und ich glaube, wir leiden ja in dieser Welt, in unserer Zeit, wir leiden, glaube ich, nicht nur an Grenzen, die wir jetzt durch diese Corona-Situation haben. Wir leiden nicht nur an Ängsten, sondern wir leiden eigentlich an einer tiefen Sinnlosigkeit. Wozu sind wir denn eigentlich in dieser Welt? Was ist unsere Aufgabe? Wofür leben wir denn eigentlich? Und zutiefst würde ich sagen, ich lebe für einen Auftrag, den Gott mir gegeben hat. Ich lebe nicht einfach nur als Leiter oder als Mitarbeiter oder als Angestellter einer Organisation, sondern ich bin beauftragt. Und das Spannende ist doch, dass im Neuen Testament und auch in meinem Leben ich gemerkt habe, Kirche, das heißt, wir lernen voneinander. Die große Frage ist ja immer wieder, wie erkennen wir zum Beispiel Gottes Willen? Und ich glaube, es braucht die Gemeinschaft der Christen, um zu verstehen, was Gottes Wille ist. Niemand sitzt allein zu Hause in seinem stillen Kämmerlein und hört die Stimme Jesu und dann weiß er genau, was Gottes Wille ist. Wir lernen voneinander, das ist hier die Rede davon, oder? Jesus geht nicht mehr selber in die Welt, sondern er sendet seine Jünger und sagt hier, von euch dürfen andere lernen. Und das ist der Prozess, den wir sehen im Neuen Testament. Das sind Leute beauftragt, um zu teilen, die Wahrheit zu teilen, oder? Jünger sein heißt, ja, habe ich letztes Mal schon gesagt, heißt ein Training zu bekommen, heißt ausgebildet zu werden, ausgerüstet zu werden, auszubilden, der Schüler Jesu zu sein. Und Gemeinde bedeutet auch, und das, was Jesus hier sagt, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Niemand tauft sich alleine. Taufe ist etwas, was wir gemeinsam machen. sehr gerne im Zürichsee. Vielleicht nicht gerade bei dem Wetter, aber wenn du getauft werden willst, melde dich bei mir. Ich taufe auch im Winter. Aber das Entscheidende bei der Taufe ist ja nicht, dass ich mich selbst taufe, sondern es ist ein Bekenntnis, was ich vor der Gemeinde ablege. Wir sind gemeinsam Leute, die sich zu Jesus bekennen. Taufe heißt, ich spreche aus, dass ich mein Leben auf Jesus Christus setze, dass ich auf ihn vertraue, dass ich einen Vater im Himmel habe und dass ich aus der Kraft des Heiligen Geistes leben will. Das ist keine Formalität, sondern das ist ein Bekenntnis für mein Leben. Gemeinde, Kirche, das heißt, wir sind da, um uns gegenseitig zu unterstützen, oder? Jesus sagt ja auch und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das sind keine kulturellen Traditionen, an die wir glauben, sondern das ist ein Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Barmherzigkeit zu leben, Mitgefühl zu haben, sich um Arme zu kümmern. Wir machen jedes Jahr eine Kleidersammlung als Gemeinde. Das ist Teil davon, dass wir miteinander füreinander da sind und uns gegenseitig unterstützen. Und Gemeinde ist so viel mehr als einfach Gottesdienst feiern. Auch die gegenseitige Ermutigung, dass wir uns gegenseitig anrufen, dass wir füreinander beten, dass wir füreinander da sind. Ich finde, Kirche lebt davon, dass Menschen bereit sind, den Auftrag zu leben. Was bringt mir das? Ich verstehe, ich bin beauftragt. Ich bin Teil von dem, was Gott tun kann. Und ich möchte es nochmal vertiefen. Auftrag, das klingt so nach Arbeit, aber mir ist auch wichtig geworden, heute Morgen zu sagen, weißt du, ich bin Teilhaber. Ich bin nicht einfach nur einer, der irgendwie etwas tut, weil Gott ihm gesagt hat, jetzt mach das. Sondern ich bin beteiligt an dem großen Plan, den Gott verwirklicht. Was bringt mir das? Heißt, ich bin beteiligt an dem, was Gott tut. Und ich finde, eben, wir können ganz schnell darüber nachdenken und sagen, ja, ich habe einen Auftrag, ja, ich muss das tun. Okay, ich habe Ja gesagt dazu, Kids-Treff zu machen oder Jungschar zu machen oder Technik zu machen im Gottesdienst. Ich muss die Arbeit machen. Nein, es geht mir darum, dass wir verstehen, wenn ich das tue, dann bin ich beteiligt an Gottes großen Plan. Dann bin ich beteiligt an dem, was Gott noch vorhat. Gott hat noch viel mit uns vor in dieser Welt. Und ich finde diesen Vers so faszinierend diesen Text so faszinierend in Matthäus 9, Vers 36 bis 37. Da lesen wir, als Jesus die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und als Antwort sagt er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Was bringt mir das, in der Kirche zu sein? Ich bin es ja auch freiwillig. Ich habe mir das ausgesucht, für die Kirche zu arbeiten. Ich habe Ja gesagt zu einer Berufung, die Gott mir gegeben hat. Was bringt mir das? Ich bin beteiligt an Gottes Plan. Und ich glaube, wenn wir nur uns als Arbeiter verstehen, dann werden wir müde. Dann werden wir ausgelaugt. Dann sehen wir nur das Programm, was wir tun. Aber Jesus sieht so viel mehr. Ich finde diesen Text so krass, dass ich merke, mit welchen Augen hat Jesus eigentlich seine Mitmenschen angesehen. Und ich glaube, wir finden uns vielleicht selbst in dem Text wieder, oder? Oder wir sehen andere in unserer Gesellschaft, wir sind alle müde, Corona müde. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ich finde es so wichtig, dass wir verstehen, Jesus hat doch die Menschen im Blick. Kirche hat nicht das Programm im Blick. Sondern Kirche hat das im Blick, was Jesus im Blick hat, die Menschen. Das heißt nicht, dass wir all das machen, was uns die Menschen sagen, sondern dass wir ihnen geben, was ihnen hilft. Dass wir ihnen geben, was Jesus ihnen geben möchte. Und wenn Jesus sagt, die Ernte ist groß, dann will er doch damit sagen, da ist ein Bedarf da, da sind Menschen da, die brauchen diese Botschaft. Die brauchen meine Gegenwart, die brauchen meine Vergebung, die brauchen meine Hilfe. Und ich brauche Leute, die bereit sind, an meinem Plan mitzuarbeiten, dass sie sich beteiligt sind an dem, was ich dieser Welt zu geben habe. Wenn Christsein für uns nur darin besteht, ja zu Jesus zu sagen und am Sonntag in Gottesdienst zu kommen, dann verpassen wir die Chance, beteiligt zu sein. Beteiligt zu sein an dem großen Plan, den Jesus mit Menschen hat. Und füreinander da zu sein. Ich finde es so spannend, als wir den Flyer gemacht haben für diese Reihe, sind wir über dieses Bild gestolpert und den Flyer habe nicht ich gemacht, aber die Mitarbeiterin aus der Gemeinde, die hat mir dieses Bild vorgeschlagen. Ich habe gedacht, ja, das ist ein super Bild, weil es hoffentlich provoziert, also nicht so direkt, aber vielleicht merkt ihr das jetzt. Dieses Bild, das sieht nicht nach Ernte aus. Dieses Bild, das sieht nach Sonntagsspaziergang aus im Herbst, wenn die Ernte reif ist und ich spaziere durch die Gegend. Aber das ist nicht das Bild, was Jesus verwendet, oder? Jesus sagt, die Ernte ist reif, ich brauche Arbeiter, ich brauche Leute, die anpacken. Und du weißt vielleicht, was Ernte bedeutet oder damals bedeutet hat. Ja, das wird uns Kraft kosten. Aber die Frage ist doch, bin ich ein Spaziergänger, der nebenher läuft, oder bin ich beteiligt an dem, was Gott tun möchte? Ich glaube, das Problem bei Kirche ist natürlich, dass jeder von uns irgendeine negative Geschichte über Kirche erzählen kann. Und es gibt in jeder Organisationsform von Kirche, von Hauskirche oder Familienkirche bis hin zu Megachurch, gibt es irgendwelche Vor- und Nachteile. Aber die Frage ist doch nicht, wie organisieren wir uns, sondern warum machen wir das eigentlich? Und wollen wir aus den negativen Erfahrungen leben oder sind wir bereit, uns Jesus zur Verfügung zu stellen und dann zu merken, er braucht mich, er beauftragt mich, ich bin beteiligt. Paulus nennt sich selbst und die anderen in der Gemeinde in Korinth mal Mitarbeiter Gottes. Ich habe das schon manchmal gesagt und ich sage das gerne nochmal. An für sich ist das eigentlich ein Widerspruch. Warum braucht Gott Mitarbeiter? Warum sollte Gott auf die Idee kommen, uns zu gebrauchen? Warum sollte er uns beauftragen? Er hat ja gewusst, dass seine Jünger nicht immer alles auf den ersten Ding verstanden haben und auch manche Vorschläge gemacht haben, wo er gesagt hat, so nicht, so mit Feuer vom Himmel fallen lassen und so. Jesus gesagt, ihr seid für was anderes da. Er hat gewusst, dass Menschen ihn enttäuschen können. Er ist am Ende alleine am Kreuz gestorben und hat Petrus, der ihn verleugnet hat, hinterher gefragt, hast du mich lieb? Und hat ihm einen neuen Auftrag gegeben, eine neue Verantwortung und hat ihn gebraucht. Und für mich ist es keine Selbstverständlichkeit, Teil von dem zu sein, was Gott in dieser Welt tut. Und Jesus ist im Moment nicht mehr auf dieser Erde. Ich habe Jesus noch nie gesehen. Aber ich weiß, ich bin beteiligt an dem, was er tun möchte. Ich bin nicht nur Arbeiter, das auch. Aber ich bin beteiligt an seinen Plänen. Ich bin Teil von dem, was er jetzt und in Ewigkeit vorhat. Und das macht was aus mir. Das gibt mir Sinn und auch Kraft. Hilft mir manchmal auch, Enttäuschungen auszuhalten. Gibt mir Mut, vorwärts zu gehen, auch wenn manches schwierig aussieht. Meine Hoffnung für die Kirche liegt nicht darin, dass ich alles richtig mache, sondern dass Jesus mich und uns gebraucht. Und deswegen habe ich Hoffnung für die Kirche, auch für unsere Gemeinde. Was bringt mir das? Ich habe gesagt, mich fasziniert es, dass Jesus mir einen Sinn und Aufgaben gibt, mich beauftragt. Ich merke, ich bin beteiligt Und ich möchte noch ein letztes bringen, Berufung, um das nochmal zu vertiefen. Ich finde, das wäre mal überlegenswert, wie würden wir uns in der Gemeinde ansprechen oder wenn wir jetzt unserer Gemeinde einen Brief oder du unserer Gemeinde einen Brief schreiben würdest, was würdest du uns sagen? Ich bin bei der Vorbereitung von dieser Predigt über einen Brief gestolpert, wo Petrus die Gemeinde anspricht. Nicht eine spezifische Gemeinde, sondern Leute, die in der Region von der heutigen Türkei gelebt haben, Jesus nachgefolgt haben, die es nicht mal ganz einfach hatten. Und er erklärt ihnen, ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk. Jetzt seid ihr Gottes Volk. Wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen? Jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt und sich auch bewusst macht, was da passiert. Petrus, gebürtiger Jude, Teil des Volkes Israels, Teil dieser Nation, die so stolz darauf war und auch sicher dankbar war und begeistert davon war, dass Gott sie zu seinem Volk gemacht hat, schreibt einen Brief an Leute, die in der Region von der heutigen Türkei gelebt haben und sagt zu ihnen, ihr seid das auserwählte Volk. Also er verzichtet darauf, die jüdische Nation als auserwähltes Volk zu bezeichnen, sondern er nimmt diesen Begriff und weitet den aus. Und da merkt man schon, Petrus hat verstanden, es geht nicht nur um Christsein, sondern es geht auch darum, dass wir Teil sind von dem, was Gott gemacht hat. Ihr seid Gottes Volk, sagt er. Das ist eine unglaubliche Würde, ein riesiges Geschenk, ein Titel. Und er sagt es nicht, damit wir uns was einbilden und arrogant auf andere herabschauen, sondern er sagt, hey, das ist ein Geschenk, dass ihr was Besonderes seid. Und er deutscht es dann noch aus. Er sagt, ihr seid eine königliche Priesterschaft. Ja, es gibt die Lehre, dass Jesus König, Priester und Prophet ist. Und im Grunde genommen überträgt Petrus diese Vorstellung von Jesus auf die Gemeinde. Er sagt, ihr seid das auserwählte Volk, ihr seid königliche Priesterschaft, ihr seid eine Gemeinschaft, die den König repräsentiert. Ihr seid Leute, die Macht Gottes das Sagen hat und wo ihr euch von dem König leiten und führen und prägen lasst. Ihr seid eine Nation von Priestern. Priester waren dazu da, die Beziehung zu Gott herzustellen. Priester waren dazu da, den Menschen zu helfen, in Gottes Gegenwart zu gehen. Und er sagt jetzt nicht, einer von euch ist der Priester und die anderen schauen zu, sondern er sagt, ihr seid eine Gemeinschaft von Priestern. Ihr habt eine Berufung, nicht nur eine königliche Berufung, sondern auch eine priesterliche Berufung. Ihr seid Boten der Vergebung, ihr seid Boten der Gnade, ihr seid Leute, die davon erzählen, was Gott getan hat. Und in diesem Erzählen kommt sozusagen das Prophetische, oder? Ihr seid eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkündigen. Propheten haben immer wieder davon gesprochen, was Gott getan hat, hat die Leute daran erinnert, was er gesagt hat, was gilt an Zusage, hat sie ermahnt. Diese prophetische Dimension ist Teil von uns als Gemeinde und Teil von deinem Leben. König, Priester und Prophet. Und er sagt es nicht einfach nur zu Einzelnen, sondern es gibt eine allgemeine Berufung. Was bringt mir das? Ich bin Teil davon. Ich bin berufen. Und ich glaube unbedingt, dass wir darüber nachdenken müssen persönlich, worin besteht denn meine Berufung, wenn ich mich Christ nenne? Ich habe am Anfang das gesagt, manche sagen Jesus ja, Kirche vielleicht. Und ich frage mich, wenn wir so denken, haben wir dann wirklich begriffen, was Jesus möchte? Haben wir wirklich verstanden und erlebt, was das Evangelium uns sagt? Haben wir verstanden, dass dieses Evangelium nicht einfach nur Botschaft für mich ist, sondern Botschaft für uns und dass Gott niemand anderen hat auf dieser Erde als uns, um diese Botschaft weiterzutragen? Und Jesus sendet uns bis ans Ende der Erde. Und wenn die Erde eine Kugel ist, dann ist das Ende der Erde immer hinter deinem Rücken. Weil dann der Ort, wo, also ist klar, oder? wir sind unglaublich beschenkt mit einer Berufung. Was bringt mir das? Das war meine Frage heute Morgen, kurz auf die Uhr schauen. Und ich möchte euch einladen, dass wir da weiter drüber nachdenken. Für mich persönlich ist es eines der kostbaren Dinge in meinem Leben überhaupt, dass ich sagen darf, nicht weil ich Pastor bin, nicht weil ich angestellt bin, nicht weil ich hier auf YouTube bin, sondern dass ich sagen darf, weil ich Jesus kenne. Er hat mich beauftragt. Und manchmal verstehe ich das auch nicht ganz, aber irgendwie möchte er, dass ich und dass du beteiligt bist, dass wir beteiligt sind an dem, was er vorhat und dass wir eine Berufung haben, die darüber hinausgeht, einfach die Rollen zu erfüllen, die wir sowieso haben. Ich denke manchmal darüber nach, was bedeutet es eigentlich, Vater zu sein? Klar, das hat eine biologische Komponente. Oder Vater bin ich geworden, weil wir Kinder bekommen haben. Da hat mich niemand danach gefragt. In dem Sinn, um Erlaubnis gefragt. Natürlich haben wir entschieden, Kinder zu haben zu wollen und so. Aber ich meine, Vater wird man einfach und ist man dann. Und man kann natürlich sagen, okay, über Biologie oder Erziehung, aber was, wenn Vater sein auch Teil von deiner Berufung ist? Wenn es bedeutet, dass du für deine Kinder jemand bist, der für sie zum Vorbild wird, der ihnen von Jesus erzählt, der ihnen die Liebe Gottes zeigt und auch zeigt, was Vergebung ist, dass man Vergebung braucht und dass man Vergebung annimmt und dass man Vergebung schenkt. Was ist, wenn Ehemann nicht einfach nur eine Rolle ist, die du bekommen hast, weil du entschieden hast, zu heiraten, sondern weil deine Aufgabe es ist, von Gott her für deine Frau da zu sein und deine Frau so zu lieben, wie Jesus sie lieben würde. Was wäre, wenn den Beruf, den du hast, wenn der nicht dazu da ist, dass du dich selbst verwirklichst, sondern wenn dieser Beruf dich an den Ort führt und mit Menschen in Kontakt bringt, die müde sind und erschöpft sind und du die Gelegenheit nutzt, deine Berufung zu leben. Ich glaube, ich möchte gern, dass wir verstehen, was bringt mir das, mit Jesus unterwegs zu sein, wenn es mich nur in den Himmel bringt. Wenn es mir keinen Sinn und Inhalt für dieses Leben gibt, wenn es nicht meinen Alltag prägt, wenn es mich nicht verändert in der Art und Weise, wie ich mit meiner Frau umgehe, wie ich mit meinen Kindern umgehe, wie ich zur Arbeit gehe, wie ich die Welt sehe, wie ich die Politik sehe, dann muss ich nochmal neu nachdenken über das, was Jesus wirklich gemeint hat. Denn Jesus hat nie gesagt, ich gründe eine Organisation, komm in meine Veranstaltung, dann wirst du einen schönen Sonntagmorgen haben. Ich freue mich darüber, dass wir an der Stelle aufhören können, ohne aufzuhören, über das Thema nachzudenken. Wir werden ja am Dienstag einen digitalen Gemeindeabend haben. Wir planen den von 20 Uhr bis 21 Uhr. Vielleicht hast du schon eine Einladung bekommen. Wenn nicht, du bekommst noch eine, auch von mir, per E-Mail oder auch auf unserer Webseite. Wir möchten einfach eine Stunde lang vor allem in Kleingruppen drüber reden. Was bedeutet es, dass wir Kirche sind? Wie wollen wir uns entwickeln? Was ist wertvoll? Was wollen wir verändern? Was ist unsere Vision? Warum gibt es uns als FEG Höfe? Und ich lade euch alle ein, dabei zu sein, egal wie alt ihr seid, egal ob ihr schon mal hier im Gottesdienst wart oder nicht. Ich packe das alles auch noch auf die Webseite. Wichtig ist, es ist zweisprachig. Das heißt, wir werden englische Gruppen haben, wir werden deutsche Gruppen haben. Es geht uns darum, dass wir all die einschließen, die nicht so gut Deutsch können. Ich sage ja immer, ich kann auch nicht gut Hochdeutsch, ich kann nur so eine badisch gefärbte Version. Und in meinem Bundesland heißt es immer, ja, können alles außer Hochdeutsch, gell? Also ich ermutige euch, lasst euch von nichts abhalten, diese eine Stunde dabei zu sein. Ich freue mich über den Austausch mit euch und alle Infos gibt es auf unserer Webseite nach dem Gottesdienst und auch die Einladung kommt dann nochmal per E-Mail zu dir oder WhatsApp. Ich wünsche dir Gottes Segen. Zum Schluss werden wir einen Segen sprechen. Ich möchte noch beten und dann gibt es noch ein Segenslied, wieder von Christoph Fankhauser. Und ich lade dich ein, da noch dabei zu bleiben. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Impulse, Rückmeldungen zu der Predigt, dann melde dich bei mir. Ich freue mich immer über den Austausch. Und ich hoffe, du hattest deine Tasse Kaffee bei dir und hast gemerkt, du bist nicht alleine, sondern du bist auch im Gespräch oder hörst eine Botschaft, die Jesus dir sagen möchte. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass wir diesen Gottesdienst auf diese Art und Weise feiern durften. Und ich danke dir dafür, dass du uns beauftragst, dass du uns beteiligst und auch, dass du uns berufst. Ich danke dir dafür, dass es nicht darum geht, dass ich was Besonderes bin, sondern dass du was Besonderes vorhast. Ich danke dir dafür, dass du mit uns in den Alltag kommst und dass das Leben mit dir unseren Alltag verändert. Und ich bin gespannt auf das, was du mit uns vorhast als Kirche. Und wir wollen gemeinsam diskutieren und gemeinsam auf dich hören. Danke für deine Gegenwart. Der Herr segne dich und beschütze dich. Der Herr blicke dich freundlich an und schenke dir seine Liebe. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und gebe dir Glück und Frieden. Amen.